Weiter geht's im zweiten Teil mit Jennifer Lachmann, hallo. Chefredakteurin. Hallo.
Hallo. Von
Xing Klartext. Olli, wir sitzen immer noch, trinken Tee. Und was wir uns fragen ist, wie sieht das in der Zukunft aus? Weil ich meine, du hast eben schon gesagt, in 2 Jahren wird das anders aussehen. In 10 Jahren wird es wahrscheinlich noch anders aussehen.
Einfach, um das nochmal anders zu formulieren.
Das ist eine sehr weit gefasste Frage.
Ja. Ja,
wie sieht die Zukunft aus?
Wie leben wir in 10 Jahren?
Also ich würde es nochmal ein bisschen anders formulieren. Es gibt ja es gibt Newsletter, es gibt, keine Ahnung, Standardtexte. Twitter hat man sich inzwischen auch dran gewöhnt mit den 144 Zeichen. Es gibt sehr viele Formate, die manchmal vielleicht auch schon ein bisschen antiquiert wirken oder vielleicht auch ein bisschen ausgelutscht, dass die halt ihre beste Zeit hinter sich haben. Mhm. Ja, und da kommt ihr mit einem Klartext Format, wo du vorhin meintest, eigentlich ist es ein klassisches Format, weil sowas gab es irgendwie schon immer. Aber was es noch nicht gab, diese Conversion, dass die Leute so viel User-generierten Content da letztendlich unterschreiben. Mhm. Welche Formate, wo siehst du die Zukunft? In welche Formate gibt es da noch, die für dich gerade im Moment relevant sind? Facebook kommt gerade um die Ecke mit so einem jeder kann Live-Videos ins Netz stellen. Man soll über den Messenger bald irgendwelche Sachen bestellen können und so weiter. Mhm. Es gibt 1000 verschiedene Ansätze. Was ist für dich gerade so relevant? Wo sagst du dich die Zukunft?
Also gibt es ja ganz verschiedene Aspekte. Also zum einen glaube ich, dieses ganze Thema Video, bewegt Bild, Livestreaming und so, das kommt immer mehr. Also das merken wir auch, also so an den Anfragen, die wir kriegen, überlegt, ihr bewegt Bild zu machen.
Warum ist das so? Also gibt es ja irgendwie...
Ja, weil also dieses Thema Unmittelbarkeit ist ja einfach sozusagen eins, was die Leute sehr umtreibt. Also sich selber auch ein Bild machen, das Gefühl haben, dabei zu sein.
Okay.
Also auch heute gab es ja die Rede, die kurze Rede von Merkel, die Erklärung zu Böhmermann, da hast du gemerkt, dass so überall bei uns die Leute, auch wenn sie es nicht live verfolgt haben, dann nochmal das Video rausgesucht haben, um das nochmal zu sehen. Die wollten nicht einfach nur lesen, was sie gesagt hat, sondern sie wollten selber sehen, wie Merkel das erklärt. So, also das merkst du. Das ist, glaube ich, das eine. Das andere, eben dieses Messaging, das finde ich total spannend. Also auch diese Quartz-App, die es ja jetzt seit kurzem gibt. So dieses, na, hallo, was interessiert dich? Interessiert dich dies? Immer auch, nö, nicht wirklich. Oder vielleicht doch. Und dann siehst du, wie jemand immer diese Punkte, dass du merkst, also kennt ihr diese Quartz-App?
Nee.
Quartz experimentiert gerade mit so einer App, dass du im Prinzip, du kriegst wie so eine, wenn du dich dann die App aufmachst, dann kriegst du wie so eine SMS und dann steht dann irgendwie, weiß ich nicht, Bundesregierung sagt Strafantrag gegen Böhmermann ist in Ordnung. Interessiert dich das? Und dann kannst du sagen, ja, interessiert mich, dann kommen dann mehr Details dazu und du kannst in den Artikel einsteigen. Du kannst aber auch, hast ja auch die Option zu sagen, nee, interessiert mich nicht, dann kommt ein nächstes Thema. Und das hat halt so was Spielerisches, weil du quasi mit einem Roboter quasi, also du kriegst SMS von einem Roboter, du kennst es aber, assoziierst damit aber natürlich, wie wenn du darauf wartest, dass dein Freund dir antwortet oder so. Das finde ich total nett, weil es ist spielerisch. Ob sich es wirklich durchsetzt, weiß ich nicht. So, aber das ist ja auch die Richtung, in die Facebook geht. Du sprachst es eben an, dass man jetzt über den Messenger irgendwie Pizza bestellen kann oder was auch immer, was da jetzt kommt. Also ich glaube, alles, was so spielerisch ist, da fällt ja auch Snapchat, ist ja also... Da hatte man lange Zeit das Gefühl, das ist was für Kinder, die irgendwelche Fotos verschicken, die vielleicht nicht lange irgendwo sein sollten. vielleicht ist das auch immer noch so. Aber ich merke einfach auch so bei meinen Journalistenkollegen, dass sie jetzt auch sehr viel so mit Snapchat so Presseschauen machen, ihren Tag sozusagen referenzieren. Also auch dieses Ganze, diese Gamification, die man ja in anderen Branchen schon sieht. Also das wirst du bei Medien auch haben.
Hast du einen Snapchat-Account?
Ich habe es mir jetzt gerade runtergeladen und experimentiere damit rum.
Also. Ich habe es mindestens schon 3-mal runtergeladen und wieder gelöscht.
Echt?
Ja.
Ich habe es noch nie.
Ich bin zu alt für sowas.
Ja,
irgendwie.
Wir müssen ja ran.
Ja, genau. Das ist ja die Zukunft. Ich habe neulich auf Facebook geschrieben, ein Freund von mir käme sich vor wie seine eigene Mutter, der mir mal den Videorekorder erklären musste, mit Snapchat und so ein bisschen so. Ich bin aber auch nicht der Typ, der mein Essen fotografiert und bei Facebook postet. Also so, das ist schon manchmal, also ich habe nicht den Drang, meinen Tag die ganze Zeit darzustellen. Aber offenbar gibt es sehr viele Leute, die das tun und die auch gerne so verfolgen wollen, was so passiert. Also von daher mal gucken, was aus solchen Kanälen ist. Dann definitiv Plattformen werden größer werden. Also sei es jetzt also nicht nur Xing, sondern auch andere Plattformen. Das merkt man auch so was wie Medium. Also dieser Begriff Homeless Media ist ja absolut, das kann man jetzt schon teilweise sehr wohl beobachten, dass irgendwie Journalisten sich zur Marke machen oder dass Marken anfangen, ihre Inhalte ganz unterschiedlich zu verbreiten. Also wenn du sagst, antiquierte Produkte und Modelle, also wenn ich mir anschaue, wir haben, ich war ja wie gesagt lange bei der Financial Times Deutschland, was wir uns zwischen Print und Online manchmal gestritten haben, welcher Inhalt wo auftaucht, das ist jetzt 3 Jahre her und kommt mir vor wie eine Ewigkeit, weil ich es einfach nicht mehr nachvollziehen kann, dass wir uns wirklich darüber gestritten haben.
Aber man schreibt ja für Print doch anders als für Online, oder? Also das Leseverhalten ist doch ein bisschen anders, oder?
Das Leseverhalten ist anders, aber da kam auch so eine kulturelle Geschichte, dass viele Redaktionen lange Zeit, ach, dieses Internet, das müssen wir irgendwie auch machen.
Das ist bei vielen immer noch so. Ich sage jetzt keinen Namen.
dieses Internet und müssen wir irgendwie auch machen. Aber wir wollen ja unsere tolle Zeitung nicht schwächen. Und jetzt so rückblickend, so aber andererseits vor einem Jahr habe ich eine große Diskussion gehört, auch von Verlagsmanagern oder Chefredakteuren, Facebook Instant Articles, so ach, um Himmels Willen. Inzwischen habe ich das Gefühl, das wird gar nicht mehr hinterfragt, sondern irgendwie so, okay, wir müssen da was machen, wir machen da auch was. Lass uns mal drüber reden, wie wir da zusammenkommen. Und das merken wir bei Xing halt auch. Also unsere Relevanz und das Interesse seitens der Verlage. Wir kriegen sehr viele Anfragen. Können wir mal vorbeikommen? Können wir uns das angucken? Können wir mal reden, welche Möglichkeiten es da gibt? Also da gibt es schon eine sehr große Offenheit. Und was mich persönlich freut, vor so 2 Jahren hatte ich so das Gefühl, alles geht so nach unten und alle sind irgendwie nur noch missmutig. Inzwischen habe ich so eher das Gefühl, also ich weiß nicht, wie ihr das erlebt, so ein bisschen dieses, hey, es gibt Möglichkeiten, lass uns mal drüber reden. Es wird anders, aber so schauen wir mal. Mhm. Ist so mein Gefühl.
Was hältst du davon? Also Spiegel hat ja jetzt auch so ein Jugendformat, wie heißt das nochmal? Egal.
Bento.
Bento, genau. Mhm. Ins Leben gerufen, was sie dann auch auf ihren Plattformen, auf ihren Apps relativ stark promoten. Mhm. Da stecken ja auch so Personas hinter, ne? Also was ist so eine Zielgruppe? Personas haben wir jetzt auch gerade wieder. Da kommt alles wieder.
Aber heute Mittag noch nicht.
Aber siehst du da auch die Zukunft, dass du halt immer klarer die Zielgruppen, die Nischen, die du letztendlich adressieren willst, abgrenzt? Weil da finde ich es mega auffällig, dass es ganz anders, ganz anderer Schreibstil, wenn du bei Bento liest oder beim Spiegel.
Das stimmt nicht. Ich muss deswegen gerade so ein bisschen lachen, weil wir neulich über ein Medium, die erzählten von ihrem neuen Jugendableger, und dann kam dann irgendwann raus, dass sie Jugend irgendwie ab 35 oder 38 definieren, wo man sich vorstellen kann. Also es kommt, glaube ich, darauf an, wie man Jugend definiert. Ich finde sowas immer ein bisschen schwierig, weil ich finde, so die Jugendlichen von heute, ja, weil wir sind ja schon alle ein bisschen weiter, ich weiß nicht, ob man die zwingend so ansprechen muss. Ich habe das Gefühl, dass sie schon sehr bewusst Medien konsumieren, Inhalte konsumieren. Und ich weiß nicht, ob man die anders ansprechen muss. Also ob man einen Artikel, der bei Spiegel Online läuft, ob man den wirklich anders schreiben muss, um die jungen Leute zu erreichen. Da bin ich mir tatsächlich wirklich nicht so sicher.
Also ein Thema Augenhöhe. Ich würde mich ja so ein bisschen verschaukelt fühlen vielleicht. Auch wenn einer sagt, okay, du musst jetzt das lesen. Das kriege ich die ganze Zeit durch irgendein Retargeting angezeigt. Mhm. Weil der Computer meint, die künstliche Intelligenz meint, ich soll das jetzt irgendwie lesen. Und das ist überhaupt gar nicht mein Format. Okay, die schreiben ja irgendwie total komisch.
Ja.
Ne? Also es kann ja auch genau nach hinten losgehen.
Genau. Also so dieses Thema, irgendwie, dass man sich nicht ernst genommen fühlt. So. Aber das müssen wir vielleicht tatsächlich so die 16-, 17-Jährigen fragen. Aber so mein Gefühl ist eigentlich, dass sie schon sehr, sehr bewusst sich informieren, dass sozusagen man die auch ruhig so ansprechen kann. Aber klar, du musst anders schreiben als früher. Also wir haben, also jetzt, ich kann ja vor allem über meine eigene Erfahrung sprechen, weil bei der FDD, wir wurden dann sehr dazu angehalten, halt eben nicht mehr dieses, gestern hat das Unternehmen seine Zahlen vorgelegt und der Umsatz ist um 20% gestiegen, sondern eine Geschichte zu erzählen. Also so, als der neue Vorstandschef vor 3 Monaten anfing, war ladidadida und jetzt wird es aber besser und dass die Zahlen quasi nur noch so am Rande gestriffen werden, um eine Geschichte zu erzählen. Also dieses Storytelling, das ist dann eher so der Ansatz, ob du jetzt wirklich dann so diese, ich finde es manchmal so ein bisschen anbiedernd, also jetzt nicht Bento oder so, aber manche Sachen, wo du denkst, naja.
Du hattest eben angerissen Medium. Mhm. Medium selber, ich blogge ganz selten, ab und zu auch mal. Mhm. Und ich nutze Medium tatsächlich, finde das irgendwie super von der Schreibweise. Ich kann da halt direkt schreiben, ich fühle mich, ist einfach total minimalistisch und ich kann da einfach unterschreiben, fertig.
Ja.
So, zwar habe ich gemerkt, also der erste Artikel, den ich da, ich habe 3, glaube ich, online, der erste auf Deutsch, der wurde praktisch gar nicht gelesen. Und die anderen waren, ja, scheiß drauf, ich mache jetzt Englisch. So, und die werden tatsächlich gelesen. Mhm. So, die werden sogar durchgelesen. Kann man sehen, wie weit die durchlesen.
So. Ach so.
Und das ist richtig, das ist relativ viel, also, das heißt viel, ich bin nicht so aktiv, aber doch dafür, dass ich sonst nicht schreibe, relativ viel Conversion, aber nur auf den Englischen. Der Deutsche ist praktisch tot. Ne? Glaubst du, da ist interkulturell ein großer Unterschied oder meinst du einfach, das dauert ein bisschen länger, bis die Deutschen das auch sowas annehmen? Oder die sind eher auf Tumblr?
Also zum einen hast du, wenn du auf Englisch schreibst, hast du natürlich noch eine viel größere Reichweite. Ja. Also so, warum geht es der FT so gut und die FDD hatte ein Problem? Also eben einfach eine FT kann weltweit auf Englisch so. Zum anderen ist so mein Gefühl auch, dass die Leute, wir hatten, ein Kollege von mir war gerade bei der South by Southwest und hat so einen total spannenden Vortrag gehört über den Unterschied zwischen shareable und clickable. Also sozusagen, dass man nochmal einen Unterschied machen muss, was lese ich wirklich, weil es mich interessiert und was teile ich, weil ich das Gefühl habe, damit wirklich irgendwie entweder besonders smart oder witzig oder interessiert.
Das mache ich auch,
so.
Ja.
Genau, es gibt ja einen großen Unterschied.
Ich teile manchmal, ohne es gelesen zu haben, aber ich denke, ja, ist gut, wenn du das jetzt teilst.
Genau, das sieht dann so, genau, so, ich bin jetzt politisch interessiert, weil ich das und das irgendwie geteilt habe.
Ja. Und keine Ahnung davon. So. Wer ist dieser Böhmermann?
Ja, mein Gefühl ist
halt, klingt schlau.
Genau. Und mein Gefühl ist halt, dass das viele Leute gerade im Internet und so auch Sachen teilen, wenn sie auf Englisch geschrieben sind, weil dadurch wirken sie auch einfach ein bisschen internationaler. Also das ist so auch so mein Gefühl. Also wenn ich so sehe, was die
Kann
Leute...
Kann ich auch bestätigen.
Also so von daher...
Also wenn das Thema durch ist und jeder auf Englisch teilt, dann kommt irgendwann Französisch und Hebräisch dazu.
Genau. Ja. Chinesisch war schon mal besser, aber...
Ja, es gibt ja auch jetzt inzwischen smart eingebaut bei Facebook gleich die Übersetzung dazu.
Ja, genau.
Das ist übrigens super. Das finde ich total nett. Ich habe also zum Beispiel auch ein paar Facebook-Kontakte aus Russland, die ich beim Reisen kennengelernt habe. Und das ist total nett, dass du jetzt auch lesen kannst, was die da schreiben. Weil sonst irgendwie blendet man die ja dann irgendwann aus, wenn man es einfach nicht versteht.
Ja, aber leider funktioniert das. Also ich habe auch aus Indien und aus Lettland ein paar Leute da, die regelmäßig sehr viel posten. Und da drücke ich da auch mal Leute, da kommt nur Kauderwelsch raus. So. Also da muss Facebook vielleicht nochmal mit Google reden. Da gibt es da eine Kooperationsmöglichkeit. Was hältst du denn von solchen Geschichten wie Blendl?
Finde ich spannend. Finde ich total spannend. Weil
ist das? Blendl ist so eine Art iTunes.
Ist das eigentlich Blendl oder Blendle? Da gibt es ja auch, die einen sagen so und die anderen sagen so.
Blendle. Wir sind in Deutschland.
So schwäbisch.
Blendle. Ist ja ein Blendle.
Ich glaube das nicht.
Aber ich glaube, das kommt aus Holland. Das kommt aus Holland, aus Amsterdam, glaube ich. Nee, aber Blendle ist sowas wie, kannst du dir vorstellen, wie iTunes damals war? Also die haben gesagt, okay, es gibt keine Alben mehr, wir zerstückeln die und verkaufen die da einzeln. Mhm. Und die zerstückeln praktisch Zeitschriften und verkaufen Artikel einzeln.
Ah, okay.
Und dann kannst du halt Interessen angeben und dann wird halt so ein bisschen geretargetet.
Ja, das ist natürlich geil.
Nach deinen Interessen und was lesen deines Buddies.
Aber was kostet einen Artikel?
Irgendwie 50 Cent oder
so. Ja, von bis. Und wenn es dir nicht gefällt, kannst du sagen, du möchtest dein Geld zurück.
Ah.
So, also das ist, das würde mich übrigens, weißt du das, wie viele Leute Artikel dann zurückgeben? Weil ich mich gefragt habe, ob es wirklich so Trittbrettfahrer gibt, die halt sagen, irgendwie, die geben einfach alles zurück und irgendwann wirst du gesperrt.
Ja, glaube ich, 30% der Leute zahlen wohl dafür.
Mhm.
Also der Nutzer.
Ja.
Das kommen sie, also, aber es ist halt noch kein signifikanter Umsatz. Also, ich habe jetzt gerade irgendwie einen Podcast darüber auch gehört oder irgendwas auch in der Richtung. Und da wurde auch darüber referiert, wie die Conversion ist dann letztendlich. Also, es wird angenommen, da wird auch Umsatz generiert, aber noch nicht so, dass es irgendwie signifikant ist für die Verlage. So, aber alle irgendwie wissen, das ist die Zukunft.
Ja.
Und das ist natürlich eine der Plattformen, die sich jetzt, ich würde mal sagen, behaupten, durch Zufall so ein bisschen hervorgehoben hat. Weil der Ansatz ist ja nicht neu.
Ja.
Die Blogger-Szene macht das ja auch. Also wenn die irgendwie irgendwelche digitalen Produkte anbieten, hast du immer eine 30 oder 60 Tage Rückgabegarantie. Und ich habe es noch nie zurückgegeben.
Mhm.
Auch wenn ich dachte so, ja, war okay.
Mhm.
Aber du schreibst nicht die E-Mail. Also ich habe mit ein paar Leuten auch Podcasts gehört, die sagen, die Raten sind relativ gering, dass Leute es zurückgeben. Obwohl es da natürlich auch mal eben um ein Produkt geht, was 70, 80 Euro kostet.
Du musst auch überlegen, was kostet deine Zeit. Also wenn so ein Artikel 50 Cent kostet, der Prozess, das zurückzugeben.
Wobei, das geht bei Blend. Ich habe es nicht mal testweise gemacht, weil ich wissen wollte, wie einfach das geht. Das ist wirklich relativ einfach. Also du klickst dann einfach drauf, sagst, hat mir nicht gefallen, dann musst du angeben, warum. Und dann kriegst du sofort die Nachricht, alles klar, dein Konto wurde wieder...
Ist das denn so wie bei Zalando? Das machst du 6-mal und danach bist du gesperrt?
Das habe ich mich eben auch gefragt.
Bei Zalando immer gesperrt dann.
Ja, wenn du die ganze Zeit immer nur tonnenweise Schuhe bestellst und tonnenweise, also nichts davon kaufst, dann, dann sagen die, okay, verursacht uns sehr viele logistische Kosten.
Aber was ich
blacklisten wir mal. Hast Hausrecht.
Ja.
Weil du fragtest wegen der Rolle von Blendl, alleine weswegen ich es total interessant finde, ist, dass ich ich glaube, es gibt die Zahlungsbereitschaft. Das heißt ja irgendwie immer, es gäbe keine Zahlungsbereitschaft für guten Content. Das glaube ich nicht. Die Leute sind bereit. Das siehst du ja sowas wie, ja, wie iTunes oder so, sondern es war in der Vergangenheit einfach viel zu kompliziert. Also ich hatte mal ein Beispiel. Ich wollte von einem Fachmagazin einen Artikel und der hat mich so interessiert, dass ich gesagt habe, ich hätte 16 Euro dafür bezahlt. So viel haben die aufgerufen. Dieser Prozess, das zu tun. Wir waren irgendwann bei, sie wollten mir 1 Cent auf mein Konto überweisen. Dann hätten sie mir als Betreff irgendeinen Code gegeben, den ich dann bei irgendwas, ich soll, kommt für mich nicht in Frage, ich brauche ihn sozusagen morgen, den Artikel. Also ich möchte ihn jetzt sofort haben. So. Gut, dann bräuchten sie bitte eine Kopie meines Lichtbildausweises. Den sollte ich bitte faxen an irgendwoher. Dann habe ich gesagt, okay, Freunde, ich bin raus.
Ja.
Und wie doof seid ihr denn? Ich hätte 16 Euro für einen Artikel bezahlt und darauf verzichte ich jetzt einfach, weil ihr es so kompliziert gemacht habt.
Wir müssen jetzt fragen, was war das für ein Artikel?
Da ging es um die Kommunikationsstrategie eines DAX-Konzerns.
Okay. So.
Und ich hatte einen Termin, wo das relevant war und mich das sehr interessiert hat, was sozusagen die Analyse dessen war. Also es war sozusagen ein Fachblatt aus der PR-Branche, kann man glaube ich sagen.
Wo liest du? Außer natürlich bei Klartext.
Genau.
was nutzt du? Was für Apps? Oder nutzt du Apps?
Ja, Snapchat nutze ich. Neuerdings. Was nutze ich? Ich bin da echt sehr divers unterwegs. Also wir haben in der Redaktion, ich lese jeden Morgen das Handelsblatt, was mir als Ex-FDDlerin nicht leicht fällt, das zu sagen, aber ich lese jeden Morgen das Handelsblatt. Wir haben alle klassischen Zeitungen in der Redaktion, FAZ, Süddeutsche, Die Zeit, Spiegel, lesen wir alles, machen jeden Tag so eine Presseschau. Dann bist du natürlich, also sozusagen, um das Grundverständnis zu haben, haben wir alle wichtigen Themen im Blick. Dann bin ich sehr aktiv auf Twitter. Also ich schaue irgendwie regelmäßig immer wieder so, ne, welche Geschichten kommen, welche interessanten Ansätze gibt es. Klar, auf Facebook kriegst du viel mit. Was ich manchmal schade finde, ist, dass ich zunehmend das Gefühl habe, dass man irgendwann in so einer Blase ist. Also so, man hat dann Follower, die ähnlichen Sachen folgen wie man selber. Und ja, manchmal wünscht man sich so ein bisschen, also gerade auch als es so diese politische Diskussion um die AfD gab, hatte ich so das Gefühl, es kann nicht sein, dass die irgendwie 19% holen, weil alle finden noch AfD blöd. Und irgendwann merkt man, nee, man ist halt so in seiner Blase unterwegs.
Selbst- und Fremdwahrnehmung.
Selbst- und Fremdwahrnehmung. Und das ist halt zum Beispiel auch was, was bei diesen ganzen personalisierten Geschichten, also zum Beispiel Blendl fragt ja auch, wofür interessierst du dich?
Genau, irgendwann hast du nur noch dieses kleine
Thema. Irgendwann hast du, und also außer die sind so schlau und mischen ja immer wieder was rein. Und ich bin mit der FAZ groß geworden und wenn die FAZ vorne eine Steuerreform auf der Seite 1 hatte, dann hat man das gelesen, ob es einen jetzt interessiert hat oder nicht. Man wusste, das ist wichtig. Mhm. Und das finde ich manchmal ein bisschen schade, dass man davon so abkommt, dass man so irgendwie das Gefühl hat, man sucht sich seine Informationen schon irgendwie so. Genau, also wie gesagt, Snapchat, da bin ich, das ist die nächste Aufgabe, dass ich mich da wirklich reindenke. Genau, Medium verfolge ich, finde ich spannend. Blendl tatsächlich auch, wobei, wie gesagt, die meisten großen Zeitungen. Ich bin aber tatsächlich auch, ich finde auch das Thema Podcast tatsächlich, das soll jetzt keine Schleimerei sein, aber das finde ich auch echt ein spannendes Ding und das kommt immer mehr. Also das kriege ich von vielen zurückgespielt, so diese, ah, ich habe einen Podcast gehört, das finde ich total spannend.
Also, den Brand New Future Podcast kannst du ausdrücklich empfehlen.
Ja, den kann ich absolut empfehlen.
Dieser Podcast ist gesponsert von.
Aber was findest du an dem Thema, also wenn wir jetzt schon im Podcast sind und die Leute hören ja auch Podcasts, ja, was findest du bei dem Thema Podcast interessant?
Ja, tatsächlich, das, auch da dieses Thema Unmittelbarkeit, dass man das Gefühl hat, man sitzt da irgendwie, ne, sozusagen mit am Küchentisch.
Wir praktisch sitzen hier auch dran.
Wir sitzen gerade am Küchentisch. Aber dieses Thema Diskurs ist, also ne, auch da sozusagen dieses Thema Klartext, auf dem es aufgebaut ist, die Leute wollen sich einbringen. Also diese Zeit, wo ein Journalist, eine, also bei der FDD, ich habe glaube ich im Quartal 2 Leserbriefe bekommen. So, und ja, dann hast du die beantwortet und dann war damit irgendwie auch der Diskurs zu Ende.
Feedback-Ende.
So, ja, da war wirklich Feedback-Ende. Und,
so, Ruhe jetzt.
Und so, und da habe ich immer, die Leute wollen mitdiskutieren, die sind selbstbewusster, was ihre Meinung angeht und trauen sich auch mehr, das zu sagen. Und ich glaube, gerade bei so Podcasts, du interessierst dich halt dafür, wenn Leute sich austauschen und unterhalten, weil du denkst, aha, okay, nee, also dem Audio kann ich gerade jetzt nicht folgen, so, aber das andere finde ich ganz spannend. So, also, da ist auf jeden Fall echt viel, viel im Markt.
Aber ich glaube, das ist dieses, was du gerade gesagt hast, ne, dass wir immer mehr in diese Bubble gehen, also immer mehr so, was uns wirklich interessiert und am Ende, keine Ahnung, ist man da, was passiert in der Zukunft oder neue Arbeitswelt und man kriegt gar nicht mit die Steuerreform, die einen jetzt wirklich betrifft. Glaubst du, das wird schlimmer werden? Dass es immer nischiger wird und immer vielschichtiger und jeder so bestimmte kleine Nischen nur noch liest und das große Ganze gar nicht mehr erklären kann?
Ich glaube ja, weil wir haben ja 24 Stunden am Tag und es gibt ja einfach so echt so ein Riesenangebot an Content, dass du dir halt das raussuchst, was für dich interessant ist. Und dazu gehören dann halt, weiß ich nicht, du hast die Wahl zwischen der Steuerreform oder dem Foto von Britney Spears und ihrem neuen Freund und du bist vielleicht müde und ja, komm, dann gucke ich Britney Spears und den neuen Freund und halt nicht die Steuerreform. Also ich glaube schon, dass
das... Würde ich auch machen, wenn ich fit wäre, ne?
Okay.
Vor 10 Jahren vielleicht.
Auf der anderen Seite hast du natürlich ganz kurz dazu, weil das klingt jetzt irgendwie so negativ, auf der anderen Seite hast du jetzt natürlich die Wand, also sowas wie Twitter zum Beispiel, so da guckst du drauf und hast dann irgendwie Artikel, internationale Artikel, du hast andere Blickwinkel, Leute, die dir Sachen empfehlen, auf die du selber nicht gekommen wärst, das ist natürlich großartig, aber du musst es halt alles filtern. Und also was ich an mir selber aber auch merke, ist, dass, weiß nicht, an euch zurückgefragt, wie es euch geht, mein Leseverhalten ändert sich. Also so, ich bin viel mehr in diesem Scan-Modus. Also so zack, 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 zack.
Das ist doch Flipboard ein schönes Beispiel, oder?
Genau.
Wo du einfach so durch...
Genau, aber das ist ja die Frage, was macht das mit uns? Also sozusagen, also ich mache schon bewusst, dass ich abends dann halt auch mal ein Buch lese oder eine lange Geschichte lese oder so, damit man einfach dabei bleibt, weil so tagsüber bist du halt oft in diesem 140-Zeichen-Ding. So, finde ich spannend, finde ich nicht spannend. Ich find, also so,
zack, zack, ich das mache? Ich bin Brand1-Hörer.
Ah, okay.
Brand1 hat inzwischen bei Audible, ne, also wieder Schleichwerbung hier, Amazon-Firma, da gibt es Hörbücher eigentlich.
Yeah.
Und die haben jetzt auch praktisch Hörmagazine gelauncht. Und ich habe einfach nicht die Ausdauer, 10 Seiten Artikel zu lesen, habe ich nicht. Aber ich packe mir das auf die Ohren, wenn ich auf dem Weg zur Arbeit bin oder sonst wohin rumturne, auf die Kopfhörer, zack, und dann höre ich das nebenbei. Oder beim genauso wie ich halt Podcast höre.
Ja.
Und das wird dann vorgelesen, so ein netter Opa, der dann irgendwie was vorliest. Dann kannst du super, das bleibt dann auch hängen. Ja. Also ich bin auch, glaube ich, eher der akustische Typ.
Mhm.
Aber das ist natürlich irgendwie, gerade dadurch, dass die Leute natürlich dran gewöhnt sind, permanent mit Informationen bombardiert zu sein, ist man ja auch ein bisschen abhängig davon.
Ja.
Das heißt, morgens auf dem, was weiß ich, beim Joggen, da kann ich das Handy nicht angucken. Aber ich kann einen Podcast hören.
Ja.
Beim Saugen kann ich das Handy schwer angucken. Mhm. Aber ich kann einen Podcast hören. Und dann höre ich das nervige Geräusch vom Sauger auch nicht.
Mhm.
Und Leute, gibt es da so ein Suchtverhalten? Ist das? Siehst du das auch? Also, was ich hoffe, das kommt rüber, was ich meine. Verdammt.
Du meinst Suchtverhalten im Sinne von, dass man ständig so Informationen
sonst braucht, aufnehmen.
Ja.
Dass man eine ganze Zeit zugeschaltet werden muss.
Ja, tatsächlich, glaube ich, gibt es sowas.
Also ich habe das.
Das glaube ich auch. Ne?
Also wir haben uns im Büro darüber unterhalten, dass man inzwischen, wenn man irgendwie mal so eine Minute quasi auf jemanden wartet oder so, jeder greift sofort zum Handy und fängt an, seine Mails zu schicken.
Ja, genau.
So. Und es gibt, also ich wollte mir jetzt mal angucken, es gibt so Apps, die dir anzeigen, wie oft du am Tag auf dein Handy geguckt hast und wie viel Zeit du damit verbracht hast. Ich glaube, es würde mich erschrecken, wie oft das so ist.
Ich habe es mal gemacht, mach's nicht. Bitte, niemand sollte es machen, das ist erschreckend.
Ja, das ist das Thema Ruhe im Kopf. Ich habe Ruhe im
Kopf. Und das Schlimmste daran ist, nämlich, genau, du hast keine Ruhe mehr, aber der zeigt dir an, wie oft du aufs Handy geguckt hast und wie oft du das Handy angemacht hast. Und ich hatte auf dem Handy, dann immer, es war aus, und dann drücke ich drauf, nichts Neues und wieder aus.
Mhm.
Und das war 3-mal so häufig, wie ich es wirklich benutzt habe.
Mhm.
Das hat mich erschreckt.
Das Schlimme ist, du merkst es ja schon, wenn du dein Handy zu Hause vergessen hast, dann ist man ja den ganzen Tag so ein bisschen nervös.
Ja.
Da ist irgendwas passiert, ich verpasse was. Ja, ich glaube, viele Leute haben inzwischen einfach auch ein bisschen Angst vor dieser Ruhe im Kopf, dass sie sich dann in dem Moment tatsächlich auch mal mit sich selber beschäftigen müssen.
Mhm. Ja.
Die müssen ja nicht, es kann ja auch so, früher war das einfach, du warst, weil du musst halt stellen und hast halt eine Pause gehabt. Du hast auf den Bus gewartet und hast geguckt, nicht nachgedacht. Das ist so eine Art, Mußephase. Nein, also Psychologen sagen, dass das ein Riesenproblem ist, dass wir keine Pausen mehr haben. Diese kleinen Pausen zwischendurch, die fehlen.
Ja.
Also bist immer wirst du Bescheid.
Ja, man kriegst einen Hörsturz und Burnout und was weiß ich. Vielleicht liegt das auch ein bisschen an.
Ja.
Das ist die Zukunft.
Ja.
Mega Zukunft, das klingt jetzt gut. Was hältst du grundsätzlich so von authentischen, also Authentizismus, ist das Ich glaube, also wir glauben natürlich, also sonst würden wir den Podcast hier so nicht machen, sonst würden wir die ganze Verhaspler rausschneiden.
Authentizität.
Vorhin hat einer Scheiße gesagt im Podcast bei uns.
Ja.
Und das habt ihr aber auch nicht rausgeschnitten,
nee, haben
dass
wir nicht.
Der Scheiße gesagt
haben
hat.
Wir nicht.
Habt ihr nicht?
Nee, sind wir zu faul für. Aber wir glauben da so ein bisschen dran. Wie stehst du dazu?
Also Thema authentisch sein,
ja.
Glaube ich, ist total wichtig. Ganz wichtig, wird auch zunehmend wichtig. Also weil die okay. Leute es merken. Ob jemand authentisch ist oder nicht. Also auch da aus unserer Praxis bei Klartext, was am besten funktioniert, sind so diese Leute, die aus ihrer eigenen Wahrnehmung etwas erzählen, auch vielleicht etwas, was schiefgelaufen ist. Das wollen die Leute, darüber diskutieren die viel. Was nicht, also sozusagen, die Nutzer sind relativ kritisch, ob dann Sachen so ein bisschen geschönt wurden oder da auch noch irgendwie jemand von der PR drüber geguckt hat, das merken die sofort. Und das sozusagen gilt im Journalismus, gilt aber auch in allem sozusagen Auftritte. Also dieses Thema ja ist blöd gelaufen, stimmt, aber wir lernen was draus oder da sind wir gescheitert, was auch immer.
Scheiterkultur.
Scheiterkultur. Und also ich habe, bevor ich zu Xing gekommen bin, hatte ich Medientrainings gemacht für Vorstände, also oft auch so DAX-Konzerne. Und denen wird irgendwie seit Anfang ihrer Karriere eingebaut, sie müssen so und so und so sein. Und es gibt aber halt Leute, die sind nicht besonders witzig oder locker. So. Und wenn sie es dann krampfhaft versuchen, witzig oder locker zu sein, dann wirkt es halt komisch. So, dass man denen halt auch das Selbstvertrauen gibt, zu sagen, so, hey, du bist, wie du bist und bist auch vollkommen in Ordnung. So, aber steh halt auch da. Also so.
Ja, ich habe da noch ein schönes Beispiel. Es gibt ja so Netzwerktypen. Ja? Es gibt immer so die Leute, so wie mich oder für dich, die halt auf alle zugehen und irgendwie... Gerne netzwerken. Ja. Ich habe Spaß dran. Von meiner Freundin kriegt er mal auf den Deckel für, aber du musst ja nicht mit jedem reden. Muss ja nicht mit jedem. Und sowieso nicht mit jedem. Ja. Da gibt es die Leute, die so irgendwie denken, dass sie es machen müssen. Mhm. Ne? So, ja, irgendwie mein Chef hat gesagt, das ist gut für meine Karriere. Ich rede jetzt mal, obwohl ich überhaupt. Hallo, ich bin der Oliver. Ja,
das riechst du 10 Kilometer
in den Ja, total. Hast du auch gar keinen Bock, mit den Leuten zu reden. Mhm. Und dann gibt es die es einfach sein lassen. Ich finde die erste und die letzte Gruppe total sympathisch.
Ja, die anderen nicht, ne? Ja.
Ne? Aber es ist ja eigentlich irgendwie dann auch so ein bisschen genau
ja, das. Ja, ne? Geht genau in die Richtung gesagt, weil du merkst es ja sofort, ob jemand authentisch ist.
Unser Gespür wird auch feiner, oder? Mhm.
Meinst du, es wird feiner? Warum?
Ja, ich glaube, früher war es noch anerkannter, eine Rolle einzunehmen.
Mhm, ja, vielleicht.
Früher war es vielleicht auch ein bisschen, je nachdem, wo du dich bewegt hast. Auch
also ich merke das in der Comedy ja auch. Ne? Also früher hattest du diese klassischen Rollen-Comedians. Ja. Die hatten eine Figur. Atze Schröder ist eine Figur. Das ist ja nicht Atze Schröder. Deine Perücke ist eine Figur. Und wir merken es heute, wenn du mal so junge Rollen-Comedians hast, die auf die Bühne lacht keiner. Ja. Also zumindest hier in Hamburg nicht. Also die authentischste Form bringt dann doch mehr Lacher.
Ja, vielleicht wird man tatsächlich anspruchsvoller, was das angeht. Also ich weiß zum Beispiel, als sie Margot Käßmann, als sie nach dieser Alkoholfahrt sich entschuldigt hat und sofort von allen Ämtern, da war ja damals so ein richtig so hoppala. Also die hat gesagt, ich habe einen Fehler gemacht und ich übernehme die Verantwortung und zack, wo alle so huch, also jetzt nicht irgendwie so rumlaviert und was
auch immer. Ach komm Mädel, jetzt nimm mal die Position wieder, das ist schon noch, ist ja so.
Ne? Nee, aber wirklich, da also ist man so, ist ja so, wenn ich irgendwas gemacht hätte und du erwartest, dass ich mich entschuldige und ich komme dir sozusagen entgegen und sage direkt, ja, tut mir leid, ich habe einen Fehler gemacht, sorry. So, dann, was willst du denn dann noch sagen?
Ja, ja das kratzt ist durch dann. Also, okay, genau, du hast recht.
Genau.
Ja.
Aber es ist für die Medien total langweilig, da kann ja nichts skandalisiert werden. Das ist ja total langweilig. Ne? Also davon leben ja die Medien, also von Skandalen.
Wird es mehr Skandale geben, die offengedeckt werden in den nächsten 10 Jahren?
Hey, es gibt doch die Panama-Papers.
Ja, Riesending. Also was ich beeindruckend finde, ist, dass das so lange unterm Deckel gehalten wurde. Es waren ja so viele Leute involviert.
Das wussten die auch alle schon vorher. Also.
Nee, aber dass es nicht vorher durchgesucht ist. Das war ja tatsächlich, wir haben Freitag irgendwie gesehen, Anne Will macht am Sonntag was zum Thema Steueroasen. Und so, hey, warum? Und dann so, alles
klar. Es geht schon vor ein paar Wochen los. Da gab es schon die erste, hey, pass mal auf, bald, da kommen die Panama Papers. Noch ist das voll klein, aber es wird noch richtig ein Skandal. Ich glaube, das geht auch erst los.
Ja, nee, aber wird es mehr Skandale geben? Also wird mehr aufgedeckt werden?
Ich glaube, es wird mehr aufgedeckt werden, weil du mehr Möglichkeiten hast, weil es internationaler wird, weil du hast ja immer mehr von diesen Investigativteams, wobei die einen sind sehr gut und die anderen
sind sehr schlecht.
Ja, hört man dann nicht mehr so viel. Aber da gibt es einen Trend zu. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass man so das Gefühl hat, es gibt dann diese Skandale, aber die verpuffen dann. Also so, jetzt im Moment Böhmermann. Ja. Es redet keiner mehr über die Panama Papers. Ja. So, nächste Woche reden wir weder über Böhmermann noch über die Panama Papers, ja, sondern über den Skandal der Woche. Und man hat so manchmal das Gefühl, wir haben es immer mal den Spaß gemacht, so über die großen Themen der vergangenen Monate zu reden. Da sind so Sachen dabei, wo du auf einmal denkst, so, ach stimmt, krass, ja, das war ja voll der Skandal. Aber ja,
eigentlich hat das mein Leben auch nicht beeinflusst.
Ja, und es kam nie wieder. Genau, ja, es ist jetzt irgendwie ja auch vorbei.
Nö, Griechenland geht es jetzt auch wieder gut.
Ja. Also von genau, genau. So in Ukraine, ja, ach ja, stimmt.
Konjunktur.
So, und das ist aber, das geht ja in die gleiche Richtung, ja, was wir gesagt haben mit dieser Twitterisierung unseres Nachrichtenverhaltens. Also man hat dann irgendwie so, boom, so ja, auf ein. Aber was ich zum Beispiel interessant finde, ich weiß gar nicht, ob man sozusagen als Medienschaffender oder Medieninteressierter da eine andere Wahrnehmung hat. Zum Beispiel, wir merken das bei Klartext, wir müssen nicht zwingend, also Böhmermann hat jetzt super funktioniert vom Timing. Wir können aber halt auch Themen 2, 3, 4, 5 Tage oder eine Woche später machen. Die Leute interessieren sich trotzdem dafür und diskutieren das immer noch. Und ich weiß jetzt nicht genau, ob es der Guardian war oder wer das war. Irgendein Medium, die auch gesagt haben, wir wollen gar nicht mehr so die Schnellsten sein, sondern wir wollen die Auskruten oder der Zeit geht es ja super gut, obwohl die ja sozusagen im Wochenrhythmus naturgemäß langsamer ist. Aber die Leute wünschen sich offenbar auf der anderen Seite auch so dieses ausgeruhte Analyse, auch immer drüber nachgedacht, irgendwie so, die wollen gar nicht zack immer diese Schnelle haben.
Ein bisschen reflektierter. Die Gegenbewegung. Ein bisschen reflektierter. Revolution vielleicht.
Ja. Super.
Lasst uns langsamer werden.
Ey, das war jetzt auch ein langer Podcast.
Wir haben 5 Minuten überzogen. Ne?
Könnt ihr uns ein Frage Feedback machen, wie viele das bis zum Ende gehört haben? Und
ja, ich hoffe, ihr habt alle bis
25 Minuten abgebrochen. Wir waren alle bei der Arbeit, haben gesagt, tschüss. Ja, das sagen wir jetzt auch, ne?
Ja.
Danke, dass du da warst.
Ja, danke euch.
Schickt uns eine Bewertung, wenn ihr das gemacht habt.
Ja, bewertet den Podcast, schreibt uns bei Twitter, retweetet.
Genau.
So viel wie geht.
Wenn ihr Fragen habt an uns, wir leiten weiter.
Ja, wunderbar.
Bis dahin.
Tschüss.